Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen, mit der liebenswerten Tanina.
Oh, und dem charmanten Peter.
Oh.
Oh, heute läuft's aber bei uns. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Bevor es losgeht, möchten wir heute kurz einen Gast bei uns begrüßen. Es ist ein Podcast-Kollege von uns, Ralf Potzus. Was weht dich herein?
Bin ein Fan von eurem Podcast Tatort Krankenhaus.
Ja, das war schon mal ein ganz guter Türöffner.
Und du hast einen Podcast, der in demselben Terrain spielt wie Tatort Krankenhaus. Er heißt Notaufnahme, die lustigsten Patientengeschichten. Das heißt, du guckst bei Patientenfällen im Gegensatz zu uns eher durch die Humorbrille.
Fast immer gehen die Geschichten gut aus bei Notaufnahme. Also wenn mal eine Operationsschere bei irgendeiner Bauchdecke versehentlich zugenäht wird, dann kommt die am Ende wieder raus und es gibt keinen Monate- oder jahrelangen Rechtsstreit. Das ist dann bei euch der Fall.
So sieht's aus. Also wenn ihr Krankenhausgeschichten mal anders hören wollt, viel Spaß mit Notaufnahme von Ralf Potzus. Das Ganze gibt's übrigens auch als Buch und natürlich überall, wo es Podcasts gibt.
Viel Spaß, hört mal rein.
Jetzt konzentrieren wir uns nur auf unseren Podcast, nämlich Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Und da haben wir heute das ganz schlimme Wort für euch. Haltet euch irgendwo fest. Corona. Ja, davon will am liebsten nur gar keiner mehr was hören. Und ich denke, wir sind alle froh, dass diese fürchterliche Zeit auch vorbei ist. In unserem heutigen Fall geht es zwar um eine Covid-Erkrankung, aber Peter, nicht in erster Linie.
Nein, Covid ist zwar die Grunderkrankung, die hier eine Rolle spielt, aber im Laufe der Geschehnisse, sprich der weiteren Behandlung, sind völlig andere Faktoren ausschlaggebend.
Und es gibt heute eine Besonderheit. Normalerweise ändern wir ja die Namen der betroffenen Patienten aus dem einfachen Grund, dass wir sie und deren Familien schützen wollen. Also ich denke, das kann man nachvollziehen. Viele wollen in unserer Darstellung nicht von Kollegen oder Nachbarn oder so erkannt werden und dann auch noch möglicherweise angesprochen werden nach dem Motto, der oder die im Podcast hat oder Krankenhaus, bist das nicht du? So, ansonsten sind wir bei den Fällen natürlich zu 100% an der Realität. Wir berichten euch ja hier von echten Fällen aus der Anwaltspraxis von Peter. Die Sachverständigen haben sich genau so geäußert. Vergleiche sind genau so geschlossen und Urteile auch genau so gesprochen worden. Und ich glaube, das haben wir bisher gar nicht oder nur kurz erwähnt. Peter, du holst ja zusammen, also mit deinen Mitarbeitern von der Kanzlei, von allen Betroffenen, die in unserem Podcast auftauchen, auch deren Okay immer vorher ein. Obwohl wir die Namen ändern.
Genau, obwohl wir die Namen ändern und das an sich daher gar nicht müssten, holen wir trotzdem das Okay ein. Das gehört sich einfach und da fühlt man sich auch wohler, wenn man über den Fall dann berichtet.
Sind dann eigentlich immer alle sofort d'accord und sagen, okay, wir haben zwar einen ganz heftigen Schicksalsschlag erlitten in der Familie, aber ihr dürft drüber reden im Podcast oder gab es auch welche, die gesagt haben, nee, das möchten wir nicht?
Nee, hatten wir bis jetzt eigentlich noch nicht, weil wir es ja auch immer wieder verfremden. Also vom Namen her verfremden, den Ort vielleicht mal verfremden, dass es nicht erkannt wird, dass es sich um die Person XY aus dem Ort Z handelt. Also da bestehen eigentlich keine Ängste, dass man den Fall dann auch erkennt. Und ich wollte noch was anderes sagen.
Ist dir aber jetzt entfallen.
Das ist mir jetzt aber entfallen. Und jetzt habe ich es wieder. Und zwar setzen wir mitunter auch die Presse ein. Und die Presse kann auch in Arzthaftungsfällen doch schon Wirkung entfalten. Weil es ist nicht so, wie der Teufel das Weihwasser scheut. Aber Krankenhäuser, Ärzte scheuen natürlich ein Stück weit schon eine öffentliche Berichterstattung. Und das kann mitunter auch mal ein Druckmittel sein. Und es gibt etliche Versicherer, die darauf Wert legen, wenn man sich vergleicht, dass man über den Fall nicht in der Öffentlichkeit sprechen darf. Da gibt es eine entsprechende Klausel in einem Vergleichstext und das ist dann ausgeschlossen. Also da sieht man schon so, wie wichtig es sein kann, dass man dann in der Öffentlichkeit nicht einen schlechten Ruf erwirbt. Gerade so bei Schönheitschirurgen haben wir das häufiger.
Das glaube ich.
Die wollen nicht, dass dann die Zeitung mit den vier großen Buchstaben darüber berichtet, was da alles schiefgelaufen ist, weil das kostet nachher so viele Patienten. Da ist man eher bereit zu sagen, so, ich finde jetzt mal in der Situation den geschädigten Patienten ab, aber er muss mir versprechen, dann nicht darüber zu berichten. Also
In schon ganz interessant. Fällen geht ihr so an die Presse? Also ist das oft oder sind das dann wirklich ganz spektakuläre Fälle oder da, wo ihr das Gefühl habt, das könnte so eine Richtung gehen, dass wir da keine guten Karten haben?
Da muss man schon aufpassen. Also die Presse interessiert sich natürlich in erster Linie für die spektakulären Fälle. Ich will jetzt nicht sagen, wie die gerade angesprochene Zeitung mit den vier großen Lettern, welche Kriterien die ansetzt, damit es veröffentlicht wird, weil das ist doch
da sehr... Da muss die Schlagzeile was hergeben.
Sehr platt teilweise, aber auch mitunter hilfreich. Das muss man schon sagen. Aber es muss schon über das normale Maß hinausgehen. Wenn es jetzt einfach eine Hüft-OP gewesen ist, die nicht funktioniert hat, dann reicht das nicht aus, damit die Presse darüber berichtet.
So, heute ist der Fall so besonders, weil wir nämlich heute den Klarnamen nennen der Patientin. Das ist Joy, so heißt sie. Damals war sie 13 Jahre alt. Und ihre Mutter hat uns das okay gegeben, dass wir den Namen ihrer Tochter so nennen können, weil sie es absolut unterstützt, dass die Geschichte ihrer Tochter an die Öffentlichkeit kommt.
Ja, also sie ist öfters an uns herangetreten und hat uns gebeten, könnt ihr das nicht aufnehmen in dem Podcast? Das ist mir sehr, sehr wichtig, um mit der Situation weiter klarzukommen, um andere darauf aufmerksam zu machen, was hier passiert ist. Mhm. Und ihr erfahrt ja gleich, was sich zugetragen hat. Und wie gesagt, Joy hat noch viele Mitschüler, die sie unter diesem Namen auch kennen. Man soll schon wissen, dass es sich um die 13-jährige Joy handelt.
Gut, dann sind wir bereit, wenn ihr es seid. Unser Fall spielt im Covid-Jahr 2022. In einem Zeitraum, in dem die meisten von uns den täglichen Inzidenzwert besser kennen als den aktuellen Wetterbericht. Ihr erinnert euch vielleicht. Wir tragen auch immer noch FFP2-Masken im Bus, im Supermarkt und in der Schule. Und auch die 13-jährige Joy sitzt, wie ihre Mitschüler auch, mit Maske im Unterricht. Sie hat sich dran gewöhnt. Mittlerweile sieht sie es eher als Accessoire. Zu jedem Oberteil trägt sie eine Maske in der passenden Farbe. Sie findet, das sieht sogar richtig cool aus. Im Gegensatz zu vielen ihrer Mitschüler hat Joy noch kein Corona gehabt. Doch an diesem 16. März fällt der Schnelltest positiv aus. Joy fühlt sich auch unwohl, bleibt zu Hause. Ihre Eltern hoffen und gehen eigentlich auch schon davon aus, dass der Infekt harmlos verlaufen wird, so wie bei Joys jüngerem Bruder Justin auch. Aber schon am nächsten Tag hat das Mädchen hohes Fieber. Sie fühlt sich sehr schlapp und hat das Gefühl, ihr Herz rast wie verrückt und sie bekommt kaum Luft. Kurz nach Mitternacht ruft Joys Vater den Rettungsdienst, denn er macht sich jetzt wirklich große Sorgen um seine Tochter. Der Rettungswagen trifft 15 Minuten später ein und fährt Joy zum nächsten Krankenhaus, begleitet von ihrer Mutter, die Krankenschwester ist, aber in einer anderen Klinik arbeitet. Peter, wie lautet der Erstbefund der Rettungssanitäter?
Ja, ich darf mal aus den Aufzeichnungen zitieren. Da heißt es, Atemwege frei, Atmung unauffällig, ebenso Kreislauf unauffällig. Die Temperatur wird mit 35,7 Grad angegeben. Dann heißt es weiter, Neurologie ohne pathologischen Befund, Psyche unauffällig. Die Felder Pulsfrequenz, Atemfrequenz, Sättigung, Blutdruck wurden hingegen nicht ausgefüllt. Das heißt, diese Werte wurden auch nicht erhoben. Ist das richtig, dass ich das so formuliere? Diese Werte wurden auch nicht erhoben? Ja, rechtlich ist das richtig. Wenn es nicht dokumentiert ist und zwingend hätte dokumentiert werden müssen, und das ist bei diesen Vitalparametern der Fall, dann geht man rechtlich davon aus, dass das Ganze auch nicht erhoben worden ist. Darum ist diese Formulierung an dieser Stelle richtig. Das ist eine sehr wichtige Beweisregelung, so möchte ich es mal nennen, im Arzthaftungsrecht. Alles, was dokumentiert werden muss, sei an dieser Stelle nochmal gesagt, und nicht dokumentiert worden ist, gilt als nicht durchgeführt. Natürlich kann der Arzt dann noch auf anderem Wege den Beweis erbringen. Beispielsweise, es wird ein Zeuge benannt, der sagen kann, wir haben das erhoben, wir haben es nur nicht notiert. Mhm. Das könnte ersetzen, dass es nicht aufgeschrieben worden ist. Aber das ist nicht so einfach nach Jahren, das noch zu beweisen. Darum ist es immer wichtig, dass das dann auch dokumentiert worden ist. Für den Patientenanwalt ist das ein Ansatzpunkt zu sagen, hier hake ich nach. Das ist nicht gemacht worden und das könnte fehlerhaft sein.
Bei einer späteren Untersuchung im Krankenhaus vermerkt die Ärztin Folgendes. Patientin kommt mit dem Rettungswagen in Begleitung der Mutter. Seit ca. 21 Uhr sei Joy sehr kalt gewesen. Seit 2 Tagen habe sie hohes Fieber, Corona-Test Positiv, kein Husten. Seit heute Abend sehr schlapp, zusätzlich subjektives Gefühl der Atemnot sowie Herzrasen. Die Körpertemperatur wird jetzt im Krankenhaus mit 34,9 angegeben, also nochmal gesunken. Joy sei tachykard, das heißt, sie hat einen zu schnellen Herzschlag, der Blutdruck ist normal. Und die Ärzte notiert, die Bestimmung der Sauerstoffsättigung gestalte sich bei kalten Extremitäten schwierig. Joy wird jetzt im Krankenhaus Paracetamol und eine Glukose-Elektrolyt-Lösung verabreicht. Und sie soll laut Anordnung mit einer Wärmedecke aufgewärmt werden. Zunächst geht es ihr auch besser. Der Blutdruck ist gut und stabil, die Sauerstoffsättigung mit 95% in Ordnung. Doch in der Nacht gegen 3:30 klagt Joy über extreme Herz- und Rückenschmerzen und wird auf die Intensivstation verlegt. Dort stellt man bei ihr abfallende Blutdruckwerte fest. Der Herzschlag ist hoch. Joys Zustand verschlechtert sich jetzt in rasanter Geschwindigkeit. Im Blutbild sieht man, dass die Zahl der weißen Blutkörperchen deutlich erhöht ist. Das kann ein Hinweis auf eine Infektionskrankheit sein. Auch ihre Entzündungswerte sind erhöht. Gegen 5 Uhr morgens wird auf der Intensivstation vermerkt, Verschlechterung des Allgemeinzustandes, Schluckbeschwerden und Schwindelgefühl. Keine Stunde später ist Joy kaum noch ansprechbar. Ihr Herz rast, sie atmet schwer, der Puls liegt bei 118, viel zu hoch im Ruhezustand und ihre Beine und Arme sind eiskalt. Joy soll jetzt sofort beatmet werden. In dem Moment, als die Ärzte sie intubieren wollen, bleibt ihr Herz stehen. Joy muss reanimiert werden. Nach 15 Minuten gelingt das auch. Ihr Herz schlägt jetzt wieder eigenständig. Wenige Stunden später, Joys Zustand ist für den Moment stabil, soll das Mädchen in ein Universitätsklinikum verlegt werden. Vorher prüft man im Krankenhaus noch einmal ihre Blutwerte und stellt eine schwerste gemischte Azidose fest.
Ja, laienhaft ausgedrückt, Joys Blut war übersäuert und sie kann Kohlenstoffdioxid nicht mehr ausreichend abatmen. Das ist schon ein lebensbedrohlicher Zustand.
Und deshalb überschlagen sich jetzt auch die Ereignisse. Joy wird bei laufender Reanimation in den Schockraum des Universitätsklinikums gebracht. Dort fertigt man einen CT von Schädel und Lunge an. Kurz darauf beginnen schon Joys Nieren zu versagen und die Ärzte stellen eine Lungenblutung fest. Und schließlich schließt man Joy an die ECMO an.
ECMO, ja, das ist die extrakorporale Membranoxygenierung. Die wird in der Intensivmedizin eingesetzt, wobei eine Maschine quasi die Atemfunktion eines Patienten außerhalb seines Körpers teilweise oder sogar vollständig übernimmt. Und das Verfahren wird bei Menschen mit schwerer Lungenschädigung oder zumindest eingeschränktem Lungenkreislauf angewandt, um einen Gasaustausch ähnlich der normalen Atemfunktion sicherzustellen. Also die ECMO kann über Tage oder sogar Wochen eine ausreichende Sauerstoffversorgung gewährleisten und so auch schwer geschädigten Lungen Zeit verschaffen, sich ohne eine belastende Beatmung zu erholen. Und wegen der hohen technischen und personellen Anforderungen, Kosten und auch Komplikationsrisiken, zum Beispiel gibt es Blutungen, ist die ECMO dann eine letzte Therapiemöglichkeit. Und genau zur Zeit der Corona-Pandemie gewinnt die ECMO besondere Bedeutung.
Leider verschlechtert sich Joys Zustand unaufhaltsam. Eine Sepsis sorgt dafür, dass bei ihr nach und nach die Organe versagen. Allein die ECMO hält sie jetzt noch am Leben und dann kommt der Moment, vor dem sich alle Angehörigen fürchten. Sie müssen entscheiden, ob die Maschine weiterläuft oder abgestellt wird.
Ja, Tanina, hast du völlig recht. Das ist große Furcht für Angehörige, das entscheiden zu müssen. Darum ist an dieser Stelle einmal zu sagen, und das ist keine Frage des Alters, dass man in jedem Alter, bei Minderjährigen ist es vielleicht noch was anderes, aber sobald man testierfähig ist, also ein Testament errichten kann mit 16 oder spätestens mit Eintritt der Volljährigkeit mit 18, dass man eine Patientenverfügung errichtet. Weil dann nimmt man seinen Angehörigen diese Entscheidung ein Stück weit ab, dass die nicht überlegen müssen, vielleicht noch nach dem Tode lange Zeit, lange Jahre hin und her grübeln. War das die richtige Entscheidung? Wollte meine Mutter, mein Vater das so, was ich da entschieden habe? Darum ist es einfach wichtig, eine Patientenverfügung zu errichten. Und nicht denken mit 18, ja, da habe ich ja noch 70 Jahre, bis ich versterbe. Nein, das kann in jedem Alter ja passieren. Man hat einen schweren Unfall und liegt da. Und darum sollte man das immer machen. Und ganz wichtig ist, man muss nicht zum Notar gehen. Es gibt im Internet wunderbare Formulare, die man sich runterladen kann, die man verwenden kann. Wichtig ist nur, nach Möglichkeit jedes Jahr das neu zu datieren und zu unterschreiben, zumindest alle 2 Jahre, weil das muss aktuell sein. Es hilft nichts, wenn man es mit 18 gemacht hat und dann mit 78 hat diese Patientenverfügung kein Gewicht mehr.
Aber wenn sie jetzt vor 2 Jahren gemacht ist?
Ja, 2 Jahre ist so eine Grenze, die man rechtlich sagt. Ich appelliere immer dafür, das jedes Jahr zu erneuern. Es reicht ja einfach Datum, Unterschrift und gut ist.
Gut, dass du das ansprichst. Also ich habe so eine Patientenverfügung mit meiner Mama zusammen gemacht. Und das haben wir, glaube ich, gemacht vor 4 Jahren. Also ging es jetzt hauptsächlich um sie. Was möchte sie? Gilt das jetzt noch, weil das 4 Jahre alt ist?
Ja, das kann natürlich auch gelten, aber dann gibt's immer wieder Diskussionen mit Ärzten im Krankenhaus, die dann sagen, das ist so lange zurück, das erkennen wir nicht mehr an. Darum, wie gesagt, immer möglichst jedes Jahr aktualisieren, dann ist man auf der sicheren Seite.
Und weißt du, was ich jetzt auch gerade denke, jetzt mit der Patientenverfügung von meiner Mama, die jetzt 4 Jahre alt ist, es kann ja auch sein, dass meine Mutter jetzt ein bisschen anders darüber denkt und sagt, nee, pass mal auf in dem Punkt, weil wir haben das auch aus dem Internet uns ausgedruckt, dann gibt's ja ganz, ganz, ganz viele Fragen. Und das wird ja auch richtig spezifisch. In dem Fall, wenn ich das habe, soll dann was gemacht werden? Oder wenn ich nur das habe, soll dann was gemacht werden oder eben nicht mehr? Kann ja sein, dass sich das bei meiner Mutter auch so ein bisschen verändert hat. Dann sollte man das aktualisieren. Aber kommen wir zum Fall von Joy zurück. Und da entschließen sich ihre Eltern, die Maschinen abzustellen. Joy verstirbt. Und ihr Körper wird auch obduziert. Und dabei wird ein fortgeschrittener Zerfall des Herzmuskels dokumentiert, ausgelöst durch einen Koronarspasmus. Kurz zur Erklärung, beim Koronarspasmus krampfen die Blutgefäße, die das Herz mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgen, plötzlich zusammen, mit der Folge, dass nicht mehr ausreichend Sauerstoff zum Herz gelangt.
Da sprichst du einen wichtigen Moment noch an, den möchte ich kurz aufgreifen, nämlich die Obduktion. In rechtlicher Hinsicht ist es ungeheuer wichtig, dass wenn der Verdacht aufkommt, dass möglicherweise ein ärztlicher Behandlungsfehler passiert ist und jemand dadurch zu Tode gekommen ist, dass eine Obduktion durchgeführt wird. Es gibt natürlich die Möglichkeit der späteren Exhumierung, macht es aber immer deutlich schwieriger. Also in rechtlicher Hinsicht kann man im Regelfall nur Erfolg haben, das gilt nicht immer, aber in den allermeisten Fällen, wenn eine Obduktion stattgefunden hat. Die kann man erreichen dadurch, dass man ein strafrechtliches Verfahren anstrengt und die Staatsanwaltschaft entsprechendes dann verfügt. Man kann das aber auch privat bezahlen, die Obduktion, wenn die Staatsanwaltschaft sagt, nee, wir sehen hier keinen Ansatz für ein Ermittlungsverfahren, wir sind nicht bereit, das in die Wege zu leiten, dann kann man das auch privat machen. Also es ist sehr, sehr schwierig, noch Erfolg zu haben, wenn keine Obduktion stattgefunden hat. Das vielleicht nur noch als rechtlicher Tipp und Hinweis.
Auf jeden Fall ein ganz tragischer Verlauf bei Joy. Und bevor wir jetzt zur Aufarbeitung dieses Falles kommen, aus juristischer Sicht, möchten wir euch, auch wenn das wirklich jetzt sehr hart wird, die Gedanken und Gefühle von Joys Mutter schildern. Peter, du hast sie ja nach dem Tod ihrer Tochter auch getroffen und sie hat mit ganz starken Schuldgefühlen zu kämpfen.
Ja, das hat sie leider, weil sie auch selbst vom Fach ist. Sie ist Intensivkrankenschwester auf einer Intensivstation, einer Stroke Unit, also einer Schlaganfallstation. Und das macht es für sie wahrscheinlich nochmal ein Stück weit schwieriger. Also sie ist untröstlich, sie wirft sich ständig vor, die Symptome der Tochter nicht richtig interpretiert zu haben, den Rettungswagen zu spät gerufen zu haben. Und sie hätte das doch als Frau vom Fach alles viel besser wissen müssen. Sie hadert auch damit, dass sie sich im Krankenhaus nicht ausreichend für ihre Tochter eingesetzt habe. Ganz schlimm ist die Erinnerung auch, dass sie kurz vor der Reanimation ihrer Tochter den Raum verlassen hat, weil der Arzt es so wollte. Und sie erinnert sich schmerzlich an die letzten Worte ihrer Tochter: Mama, ich glaube, ich muss sterben. Diesen Satz habe sie noch heute im Ohr. Immer wieder grübele sie darüber nach, was sie hätte besser machen können. Bis heute ist sie hin und her gerissen zwischen Traurigkeit und Wut. Dazu will ich vielleicht sagen, ja, sie ist vom Fach, aber sie war in dieser Situation in erster Linie Mutter und nicht Intensivkrankenschwester. Sie war nicht dafür zuständig, den Zustand zu beurteilen. Und das kann man auch kaum, wenn man selbst emotional so verstrickt ist in einen Fall. Wir Anwälte sagen immer, in eigenen Sachen immer einen Kollegen beauftragen und nie selber machen, was Rechtliches. Und daran würde ich mich, wenn ich Fälle hätte, auch halten, dass ich einen Kollegen beauftrage, auch gerade im Arzthaftungsrecht, weil man hat doch einen ganz anderen Blick drauf, wenn man nicht so emotional involviert ist in das ganze Geschehen. Und ja, das kann man ihr wahrscheinlich nicht ausreden, dass sie sich da Vorwürfe macht. Es ist aber nicht angebracht, sich diese zu machen. Sie trägt da nun überhaupt keine Schuld dran, aber das ist ein Prozess der Aufarbeitung und der Verarbeitung und das wird sicherlich noch einige Zeit auch bei ihr in Anspruch nehmen.
Also ich kann den Gefühlszustand von Joyce Mutter auf jeden Fall verstehen. Ich glaube, diese Schuldgefühle, die wird man ihr nicht nehmen können. Und ihre Frage und meine an dich ist es natürlich jetzt auch, was lief denn bei Joy falsch? Und ich glaube, da müssen wir offenbar auch auf die Wahl des Krankenhauses schauen, in das Joy mit dem Rettungswagen gebracht wurde.
Ja, das ist ein wichtiger Aspekt in diesem tragischen Fall. Also das Krankenhaus, das beschuldigt ist, ist in erster Linie ein Krankenhaus für Pädiatrie, Geburtshilfe und Chirurgie zuständig. Und Reanimation, die ja auch bei Joy notwendig geworden ist, werden da ganz, ganz selten durchgeführt. Einmal im Quartal heißt es. Also eigentlich keine Erfahrung, keine Routine und dann können natürlich auch entsprechende Fehler passieren. Der Zustand der Überforderung kann dann eintreten. Normalerweise hat man, wenn man das Notfallmanagement im Haus hat, circa 2 Reanimationen pro Woche und nicht nur eine im Quartal. Und hier gibt es in derselben Stadt, wo sich das zugetragen hat, ein anderes Krankenhaus, das entsprechend wirklich wöchentlich Reanimationen durchführt und einen ganz anderen Erfahrungsschatz hat. Wir haben hier noch das weitere Moment, das schlichtweg übersehen, ich setze es mal in Anführungszeichen, worden ist, die schlechten Werte bei Joy. Es war einfach zu viel Trubel, wurde gesagt. Es gab so in der Folge eine M&M-Konferenz. M&M, das hat jetzt nichts mit diesen gleichnamigen Schokokapseln zu tun, sondern das ist die, das ist die Morbiditäts- und Mortalitätskonferenz. Was halte ich für richtig und gut? Arbeiten dann die Ärzte mögliche Versäumnisse und Fehler auf, um die für die Zukunft abzustellen und dass die sich nicht nochmal wiederholen. Und da wurde dann entsprechend gesagt, dass quasi die hohen, schlechten Werte nicht ausreichend beachtet worden sind und nicht entsprechende Therapien zeitnah eingeleitet worden sind.
Konnte man das absehen, dass sich das so verschlechtert? Hätte man das absehen müssen? So.
Das ist ja noch in Klärung. Es ist ja so, dass in dem Verfahren hier es noch gar keine Entscheidung gibt. Es läuft ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung gegen 2 Ärzte. Und das ist noch in vollem Gange, also ist noch nicht entschieden. Dann bleibt abzuwarten, wie sich das weiterentwickelt und auch das zivilrechtliche Verfahren, das sich dann entsprechend anschließen wird.
Uns tut's auch ein bisschen leid, dass wir euch ja jetzt quasi so ein bisschen hängen lassen nach diesem tragischen Geschehen, dass wir euch jetzt hier noch kein Urteil verkünden können und euch nicht sagen können, wer hat da jetzt recht bekommen und wer nicht. Also ich stehe da jetzt auch so ein bisschen schwebend, das will man natürlich jetzt wissen, aber wir wollten euch diesen dramatischen Fall trotzdem auf jeden Fall schildern, auch aus dem Grund, Peter, wie du es vorhin schon gesagt hast, Joyce Mutter ist das ganz, ganz wichtig, dass man so einen Fall schildert. Mal jetzt abgesehen davon, dass wir noch kein Ende dieses Falls haben, aber was könnte man denn irgendwie als Ratschlag mitgeben? Hättest du da so ein bisschen was du uns an die Hand geben könntest?
Ja, was eigentlich auch dem Laien einleuchten sollte, ist, dass es das Wichtigste oder mit das Wichtigste zumindest ist, dass die Vitalparameter erhoben werden. Und wenn das nicht der Fall ist, muss man vielleicht darauf drängen, jetzt klärt das einmal ab. Und das sagt auch der Sachverständige, den die Staatsanwaltschaft in diesem Fall hier von Joy beauftragt hatte. Der sagt, Mensch, ihr habt einfach das unterlassen, das zu erheben und dann hättet ihr schon früher entsprechende Maßnahmen ergreifen können bzw. müssen. Und dann habt ihr es später erhoben und habt aber dann nicht darauf reagiert, entsprechendes therapeutisch in die Wege zu leiten. Und das sind so die Hauptvorwürfe, die der Sachverständige den behandelnden Ärzten unterbreitet. Die Besatzung des Rettungswagens ist jetzt außen vor, was das Strafrechtliche anbelangt. Mhm. Weil da gibt es quasi so die überholende Kausalität, weil im Krankenhaus sind ja dann die Vitalparameter erhoben worden. Und es hätte wahrscheinlich jetzt, das ist aber noch nicht ganz geklärt, aber wahrscheinlich nichts daran geändert, wenn sie das schon vor Ort erhoben hätten und in der Viertelstunde auf dem Transport, dann hätte sich wahrscheinlich nichts anderes ergeben, weil es ja dann im Krankenhaus gemacht worden ist. Also der Hauptvorwurf richtet sich dann quasi gegen die Ärzte im Krankenhaus. Und das haben wir gar nicht so selten als Fall auch. Dann kommt der Mandant, die Mandantin, sagen, ja, wenn ich jetzt nicht selber von mir aus zu einem anderen Arzt gegangen wäre, wäre ich verstorben. Dann sage ich immer, ja, damit entlasten Sie quasi den Arzt, dem Sie den Vorwurf machen. Also Sie waren vorher beim Arzt, der hat nicht die richtige Diagnose gestellt. Man geht am nächsten Tag oder vielleicht am selben Tag, am Nachmittag zum anderen Arzt und der stellt dann die richtige Diagnose. Dann entlastet das den Arzt. Also es hilft nichts zu sagen, wenn ich nicht selbst was gemacht hätte, wäre ich verstorben. Das ist kein Schaden. Das ist auch wichtig zu wissen. Das ist immer so noch in den Gedanken der Mandanten. Ich weiß auch nicht, warum das sich so hält. Nein, das ist keine Schadensposition. Dann hat der Arzt Glück gehabt, dass man selbst zum anderen Arzt gegangen ist und der dann die richtige Diagnose gestellt hat. Ich sage dann immer, ja, was wäre denn die Alternative? Wären Sie lieber nicht hingegangen und jetzt stünde Ihr Partner hier, weil Sie verstorben wären? Das ist im Arzthaftungsrecht einfach wichtig zu wissen, dass es manchmal Geschehnisse gibt, auch die man vielleicht selbst angeleiert hat, die dann dazu führen, dass der Arzt entlastet wird. Aber man sollte dankbar sein, dass man es gemacht hat und nicht sagen, Mensch, wäre doch das Ganze anders verlaufen. Das kann man sich ja nicht wünschen.
Damit war es das für heute mit diesem Fall. Egal auf welcher Plattform ihr uns jetzt gerade hört, wenn ihr es gar nicht abwarten könnt, ihr wisst, bei RTL Plus gibt es exklusiv jetzt schon eine neue Folge, immer eine Woche vorher. Und wir beide freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid.
Und wenn ihr uns bei Instagram unter Tatort-Krankenhaus folgt und vielleicht da mal eine nette Nachricht hinterlasst, danken wir euch sehr dafür. Bis dahin sagen wir tschüssi. Tschüssi.
Tatort Krankenhaus, der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.